Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz. Ich begrüße Regierungssprecher Sebastian Hille. Ich begrüße die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Und Ihnen allen wünsche ich ein gutes neues Jahr. Dann, Herr Hille, Sie haben das Wort. Bitte schön. Es gibt einiges zu berichten.
Vielen Dank. Doch bevor ich dazu komme, möchte ich die Gelegenheit auch nutzen, auch wenn es schon der 5. Januar ist, aber wir kommen hier im neuen Jahr zum ersten Mal zusammen. Dementsprechend wünsche ich Ihnen allen ein gesegnetes, gesundes, frohes neues Jahr und auch weiterhin so gute Zusammenarbeit, wie das im vergangenen Jahr funktioniert hat. Ich habe tatsächlich ein bisschen was vorweg mitgebracht, zu Venezuela, zu Berlin und auch zu den Terminen des Bundeskanzlers, da wir uns am Freitag ja hier nicht gesehen haben. Starten würde ich mit Venezuela. Wir haben die Entwicklungen der vergangenen Tage, wie Sie sich sicherlich vorstellen können, sehr aufmerksam verfolgt und werden dies natürlich auch weiter tun. Die USA haben den venezolanischen Machthaber, wie Sie wissen, festgesetzt und wollen ihn in den USA vor Gericht stellen. Zunächst einmal, Maduro hat in den vergangenen Jahren sein Land in schweres Fahrwasser geführt. Seine Präsidentschaft beruht auf dem Ergebnis gefälschter Wahlen. Sie wissen, dass wir die Präsidentschaft wie viele andere Staaten auf der Welt auch daher nicht anerkannt haben. Maduro führte das Land diktatorisch. Unter seiner Herrschaft ist die Wirtschaft Venezuelas verfallen und die Menschen im Land sind verarmt. Er ist in den Drogenhandel verstrickt und ließ skrupellos foltern. Eine große Flüchtlingswelle war die Folge. Dementsprechend ist der völkerrechtliche Sachverhalt sehr komplex und es stellen sich eine Reihe von Fragen. Dazu wird heute im Laufe des Nachmittags auch der UN-Sicherheitsrat beraten und zusammenkommen und beraten. Der Bundeskanzler hat unterstrichen, alle, auch die USA, müssen das Völkerrecht achten. Dies gilt ausdrücklich für staatliche Souveränität und territoriale Integrität. Wie der Bundeskanzler auch gesagt hat, darf es nun in Venezuela keine politische Instabilität geben. Es ist wichtig, den Weg zu Wahlen zu bahnen, damit es zu einer demokratisch legitimierten Transition kommen kann. Das wäre Venezuela. Wir hatten gerade besprochen.
Machen Sie ruhig weiter.
Ich mache alle Themen aktiv und wir machen dann die Fragen, damit es nicht zu sehr auseinandergeht. Dann auch einige Sätze zur Situation in Berlin, die Sie ja auch alle kennen, dem Stromausfall im Südwesten der Stadt. Die Bundesregierung verurteilt den Brandanschlag auf das Stromnetz im Südwesten von Berlin auf das Schärfste. Ein solcher Anschlag auf unsere Strominfrastruktur ist eine schwere Straftat, die durch nichts zu rechtfertigen ist. Die Täter haben die Gefährdung von Menschen, insbesondere von Krankenhauspatienten, Älteren und Familien mit kleinen Kindern in Kauf genommen. Die Umstände und Hintergründe dieser Tat müssen jetzt umfassend ermittelt werden, damit die Täter zur Verantwortung gezogen werden können. Die Bundesregierung, das haben Sie auch schon gelesen, hilft dem Land Berlin, das die Großschadenslage ja ausgerufen hat. Unter anderem sind Kräfte des Technischen Hilfswerks mit dabei, um die betroffenen Bürgerinnen und Bürger in dieser sehr schwierigen und belastenden Situation ohne Strom und Wärme zu unterstützen. Es muss jetzt prioritär darum gehen, die betroffenen Haushalte so schnell wie möglich wieder an das Stromnetz anzuschließen und den betroffenen Bürgerinnen und Bürgern in dieser Lage zu helfen. Und dann würde ich, weil wir ja üblicherweise am Freitag die Termine des Bundeskanzlers machen, am Freitag aber nicht zusammengekommen sind, einmal auf die Termine des Bundeskanzlers für diese Woche gucken. Bundeskanzler Friedrich Merz wird morgen auf Einladung von Staatspräsident Macron an einem Gipfeltreffen der sogenannten Koalition der Willigen in Paris teilnehmen. Zu dem Treffen am morgigen Dienstagnachmittag werden neben dem Bundeskanzler weitere Staats- und Regierungschefs aus Europa sowie die Vertreter der EU und der NATO sowie der USA und der Ukraine teilnehmen. Einige Teilnehmer werden in Präsenz da sein, andere werden online zugeschaltet. Der Bundeskanzler wird an dem Treffen in Präsenz teilnehmen. In enger Zusammenarbeit im Dreieck Ukraine, USA, Europa wird die anhaltende Unterstützung für die Ukraine und die Fragen nach einem Erreichen des Waffenstillstandes im Vordergrund stehen. Dieser Termin hat zur Folge, dass der Bundeskanzler allerdings nicht, wie ursprünglich geplant, morgen am Mittag am Empfang der Sternsingerinnen und Sternsinger teilnehmen kann. Dort wird er vertreten von Kanzleramtsminister Thorsten Frey. Am Mittwoch dann, wie üblich, leitet der Bundeskanzler um 10 Uhr die Sitzung des Bundeskabinetts. Am Donnerstag, dem 8. Januar, wird der Bundeskanzler den litauischen Staatspräsidenten Gitanas Nausėda treffen. Die Begegnung findet am Rande der CSU-Klausurtagung im Kloster Seon statt, zu der auch der Bundeskanzler eingeladen ist. Auf der Klausurtagung werden der Bundeskanzler und auch der litauische Staatspräsident als Redner erwartet. Wie üblich in diesen Fällen kann ich dem Gespräch natürlich nicht vorgreifen, aber es wird im Gespräch mit dem litauischen Staatspräsidenten natürlich um bilaterale und europapolitische Themen sowie außen- und sicherheitspolitische Fragen gehen. Und dann sind wir am Sonntag, dem 11. Januar, dann wird der Bundeskanzler zu seiner zweitägigen Reise, zu seinem offiziellen Besuch nach Indien starten. Der indische Premierminister Narendra Modi wird den Bundeskanzler in seinem Heimatbundesstaat Gujarat in der Stadt Ahmedabad empfangen, ein Zeichen der engen bilateralen Beziehungen und der Wertschätzung. Dabei werden bilaterale und internationale Fragen erörtert werden, auch wenn ich, wie Sie üblicherweise wissen, ja den Inhalten nicht weiter vorgreifen kann und will. Anschließend wird der Bundeskanzler nach Bangalore weiterreisen, um dort unter anderem deutsche Unternehmen zu treffen. Begleitet wird der Kanzler auf der gesamten Reise von einer Wirtschaftsdelegation. Und dann abschließend noch einen Blick noch etwas weiter voraus auf den Ende des Januars. Die Bundesregierung freut sich, am 26. Januar erstmals den internationalen Nordseegipfel in Hamburg auszurichten. Eingeladen im Hamburger Rathaus und in der Handelskammer sind zahlreiche Staats- und Regierungschefs und Energieministerinnen und Energieminister. Zudem werden über 100 Unternehmensvertreterinnen und Vertreter am Gipfel teilnehmen. Ziel des Gipfels ist es, den grenzüberschreitenden Ausbau der Windenergie auf See im gesamten Nordseeraum weiter zu stärken. Dafür soll die Kooperation in der Nordseeregion verbessert werden. Auch sollen die notwendigen Rahmenbedingungen auf EU-Ebene diskutiert werden. Die Bundesregierung bekennt sich damit zu einer starken Kooperation im Nordseeraum für einen effizienten Ausbau von Windenergie auf See. Das ist für ein wirtschaftsstarkes, sicheres und unabhängiges Europa von zentraler Bedeutung. Weitere Details für Ihre Planung können Sie der Pressemitteilung entnehmen, die wir jetzt veröffentlichen werden.
Vielen Dank.
Soweit ein breiter Ritt von Venezuela bis zum Nordseegipfel.
Hi, hier ist Tyler. Ich filme das Ganze.
Hier ist Thilo. Ich stelle dir die Fragen.
Hier ist Hans. Ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei. Heimliche Info nur für euch.
Gar nicht so heimlich. Kann man in den Infos lesen, wie man uns unterstützen kann.
Nämlich per PayPal oder Überweisung.
Weiter geht's.
Dann bleiben wir doch erstmal in Venezuela bzw. bei Venezuela und allem, was damit zusammenhängt. Frau Lacerda.
Ja, vielen Dank. Herr Hille, es ist aufgefallen, dass die Tonalität des Statements sowohl vom britischen Premier als auch vom Präsident Macron und vom Bundeskanzler den Aspekt des Völkerrechts ausgeklammert haben. Und die haben sich auch ein bisschen Zeit gelassen, bis sie dann dieses Statement veröffentlicht haben. Gab es eine Absprache, bevor die jeweiligen Statements zwischen den drei, gab es eine Absprache, bevor das veröffentlicht wurde?
Es gibt ja nicht nur die Statements, die Sie gerade genannt haben, sondern es ist gestern am Nachmittag ja auch ein Statement der Hohen Vertreterin für die Außenpolitik, Frau Kallas, veröffentlicht worden, im Namen oder mit der Unterstützung der EU-26. Das ist ja auch sehr umfassend und daraus sowas entsteht natürlich nur in und mit enger Abstimmung. Und von daher gab es in der Frage natürlich Abstimmungen.
Das Ausklammern vom Thema Völkerrecht, was der Kanzler als sehr komplex bezeichnet hatte, inwiefern hängt es damit zusammen, dass gerade in Washington die Sicherheitsgarantien für die Ukraine ausgehandelt werden und dass man womöglich dem NATO-Partner nicht irritieren oder bruskieren möchte? Inwiefern hängt es damit zusammen, diese Zurückhaltung?
Ich möchte nur darauf hinweisen, was der Bundeskanzler gestern ja selber auf X und in der Pressemitteilung nachzulesen gesagt hat, weil Sie sagten, Ausklammerung des Völkerrechts, dem ist nicht so. Der Begriff Völkerrecht kommt ja explizit in der Äußerung des Bundeskanzlers vor, nämlich mit der Formulierung Maßstab bleibt das Völkerrecht, sodass man nicht davon sprechen kann, dass es eine Ausklammerung des Völkerrechts gibt, nur worauf Sie ja wahrscheinlich abheben. Die Lage ist äußerst komplex in der Beurteilung Und deshalb, wie das bei komplexen Fragen so ist, gibt es keine schnellen Antworten auf komplexe Fragen. Und genau darum geht es jetzt. Und da ist jetzt der nächste Schritt, heute Nachmittag auch die Tagung des UN-Sicherheitsrates, wo es genau um diese Fragen gehen wird. Dies besteht ja aus einem Strauß von Erwägungen, rechtliche Aspekte, völkerrechtliche Aspekte, politische Aspekte, menschenrechtliche Aspekte. Die müssen beurteilt werden. Wir sind der Auffassung, dass das die USA natürlich beurteilen müssen, aber die USA müssen auch der Weltöffentlichkeit erklären, auf welcher Basis denn das Handeln zu beurteilen ist, was wir die letzten Tage erlebt haben. Und das ist bisher nicht geschehen.
Dann machen wir weiter mit Herrn Fechtner.
Vielen Dank, Fechtner, DTS. Die USA haben ja nicht unbedingt die beste Erfolgsbilanz bei Regime Change in Mittel- und Südamerika. Worauf basiert Ihre Hoffnung, dass es diesmal besser laufen wird?
Herr Fechtner, ich kann mich nicht erinnern, dass ich jetzt gerade hier mich irgendwie zu irgendwelchen Perspektiven oder Hoffnungen oder dergleichen eingelassen habe. Ich habe jetzt gesagt, wie wir die Sachlage beurteilen, noch einmal den Hinweis gegeben auf die Komplexität des Sachverhaltes. Und ich habe auch darauf hingewiesen, dass es jetzt wichtig ist, dass in Venezuela keine politische Instabilität entsteht und es wichtig ist, dass der Weg zu Wahlen gebahnt wird, damit es zu einer demokratisch legitimierten Transition in Venezuela kommen kann.
Sie sagten ja gerade Transition. Glauben Sie denn, dass der US-Präsident einen vollständig durchdachten Plan für den Übergang hat?
Sie kennen unsere Haltung und unseren Umgang mit hypothetischen oder Konjunktivfragen. Da würde ich es genauso handhaben wie üblich.
Herr Rusch.
Ja, Erik Rusch, Epoch Times. Hell, am Wochenende hieß es, das sei ein komplexer Fall. Man wäre in der Prüfung jetzt der Einordnung sozusagen dieses Militärangriffs und der US-Kontrolle über Venezuela. Also wie weit ist man da? Gibt es jetzt schon eine klare Einordnung? Und wie will Deutschland einen Demokratieprozess in Venezuela unterstützen?
Herr Rusch, ich verstehe Ihr Interesse und auch Ihren Bedarf nach Tempo sozusagen. Sie haben selber gesagt, wir sprechen von Vorgängen, die gestern stattgefunden haben und vorgestern. Und heute ist Montag. Ich habe Ihnen gerade ganz grob skizziert, was die Komplexität der Lage ausmacht. Ich kann das noch einmal gerne wiederholen, was diese breite Palette an Aspekten betrifft, die es zu berücksichtigen gilt und auch noch mal in Erinnerung rufen, wovon wir da reden. Maduro hat ein Unrechtsregime angeführt. 8 Millionen Menschen haben das Land verlassen. Es gibt viele politische Gefangene. Die UN hat die Menschenrechtslage in Venezuela als sehr kritisch bezeichnet. Es gibt ein Verfahren vor dem Internationalen Strafgerichtshof. Maduro ist nicht der rechtmäßig gewählte Präsident. Wir und viele andere haben die Präsidentschaft nicht anerkannt. Das nur ein Ausschnitt oder kursorisch sozusagen ein Einblick in die Vielzahl von Aspekten, die es zu berücksichtigen gilt bei der Beurteilung dieser Lage, die Komplexität ausmachen.
Und wie will Deutschland einen Demokratieprozess unterstützen?
Herr Rusch, lassen Sie uns doch einen Schritt nach dem anderen gehen. Ich kann noch einmal den Appell wiederholen, der wichtig ist aus unserer Sicht. Es darf jetzt keine politische Instabilität geben und der Weg zu demokratischen Wahlen muss gebahnt werden, damit eben eine demokratisch legitimierte Transition in Venezuela kommen kann.
Dann suche ich Frau Straut.
Gefunden, auf der rechten Seite.
Habe ich da noch das Richtige? Nee, das musste es sein. Gut, alles klar.
Vielen Dank, Liv Straut von Sky News UK. Gibt es innerhalb der Bundesregierung Sorgen über mögliche militärische Maßnahmen in weiteren Ländern?
Entschuldigung, können Sie es nochmal wiederholen? Ich habe es akustisch nicht verstanden.
Gibt es innerhalb der Bundesregierung Sorgen über mögliche militärische Maßnahmen in weiteren Ländern?
Ich habe eine Vermutung, worauf Sie anspielen, Stichwort Grönland. Dazu sage ich auch gern noch ein paar Sätze. Ist ja völlig klar, Grönland ist ein autonom verwaltetes Gebiet, das zu Dänemark gehört. Grenzen dürfen nicht mit Gewalt verschoben werden. Gebiete dürfen nicht zwangsweise annektiert werden. Für uns gelten die Grundsätze des Völkerrechts, wie in der Charta der UN niedergelegt. Das hat auch der Bundeskanzler in der Vergangenheit immer wieder klargestellt. Wir befinden uns dazu zu allen Fragen rund um Grönland, in engem Gespräch mit Dänemark sowie unseren europäischen Partnern, die unsere Sicht teilen. Wir sind in unserer Kommunikation gegenüber den USA dahingehend klar.
Dankeschön.
Dann Herr Eckstein. Nicht wundern über die Reihenfolge, aber es haben sich halt viele im Vorfeld schon gemeldet.
Herr Hille, welche Informationen hat die Bundesregierung darüber, wie viele Menschen bei dem US-Angriff auf Venezuela getötet wurden und wie bewerten Sie die Tötung dieser Menschen beim Angriff?
Frau Deschauer, mir liegen dazu keine Informationen vor.
Genauso.
Aber Sie gehen schon von Todesopfern aus. Ich hätte noch eine Nachfrage zu was anderem. Herr Medvedev, der Ex-Präsident Russlands, hat ja jetzt ins Spiel gebracht, dass man auch Herrn Merz entführen könne.
Das würde ich gerne davon separieren.
Dann frage ich zu dem anderen Thema noch mal nach. Wie kann es sein, dass Ihnen nach wie vor keine Informationen zu Todesopfern bei dem Angriff vorliegen, wo Sie sich doch offensichtlich jetzt die vergangenen Tage mit dem Thema beschäftigt haben?
Ich habe ja gerade schon darauf verwiesen, dass beispielsweise heute Nachmittag der UN-Sicherheitsrat zusammenkommt. Da wird es um die Beurteilung der Lage gehen und da werden sicherlich auch derartige Fragen behandelt werden.
Herr Rath.
Ja, Jörg Rath, Helle, noch mal eine kurze Nachfrage, vielleicht eine grundsätzliche Einschätzung der Bundesregierung. Wie wird denn das bewertet, was in Venezuela vorgegangen ist? Sind wir in einer neuen Ära, wo das Recht des Stärkeren nur noch gilt? Wie würden Sie das grundsätzlich bewerten?
Herr Ratsch, ich habe zu der Lage alles gerade eben hier dargelegt, was ich dazu zu sagen habe. Alles weitere Beurteilungen finden zu einem anderen Zeitpunkt, Beispiel und an einem anderen Ort statt, möglicherweise heute Nachmittag oder beispielsweise heute Nachmittag in der Sitzung des UN-Sicherheitsrates.
Herr Jessen.
Der Bundeskanzler hat erklärt, grundsätzlich müssten im Verhältnis der Staaten zueinander das Völkerrecht gelten. Ist grundsätzlich hier im juristischen Sinne verwendet worden oder im umgangssprachlichen? Das sind zwei konträre Bedeutungen.
Herr Jessen, also ich versuche, die Unterscheidung zu verstehen, die Sie da aufmachen. Hab's bisher
die
aber
ist,
noch
nicht. Ja, die ist ganz einfach, die Unterscheidung. Umgangssprachlich bedeutet grundsätzlich so etwas Ähnliches wie immer. Und juristisch bedeutet grundsätzlich im Grundsatz, aber Ausnahmen sind jederzeit möglich, also keinesfalls immer. Deswegen ist das schon von Bedeutung, wie der Kanzler, der ja auch Jurist ist, dieses Wort verwendet hat.
Sie haben ja sicherlich die Äußerungen des Bundeskanzlers gestern genau wahrgenommen. Ich zitiere Sie gerne noch einmal den zweiten Teil. Die rechtliche Einordnung des US-Einsatzes ist komplex, dazu nehmen wir uns Zeit. Maßstab bleibt das Völkerrecht. Jetzt darf in Venezuela keine politische Instabilität entstehen. Ziel sollte ein geordneter Übergang hin zu einer durch Wahlen legitimierten Regierung sein. So die Worte des Bundeskanzlers, die von daher auch für sich stehen.
Nachfrage an Frau Deschauer. Bietet das Völkerrecht irgendeine Handhabe zur militärischen Intervention in einen souveränen Staat und zur Entführung oder Kidnapping dessen Machthabers?
Ich bitte um Verständnis, dass ich jetzt hier keine grundsätzlichen Ausführungen hier mache. Wir sprechen hier über einen Fall, zu dem Herrn Hille sehr konkret sich geäußert hat, der Bundeskanzler, der Außenminister. Ich empfehle auch das Interview des deutschen Außenministers heute vor Abreise nach Litauen im Deutschlandfunk. Wenn ich das hier so konkret nennen darf, er hat sich umfänglich zur Gesamtlage geäußert und das ist die Haltung der Bundesregierung.
Dann Herr Rinke, bitte.
Ja, danke. Herr Stelle, Frau Teschauer, ich muss trotzdem noch mal nachfragen, nach dem Völkerrecht, weil mir das nicht ganz klar ist. Auch der Außenminister hat heute Morgen in dem Interview eine Menge andere Punkte genannt, also Maduro, Menschenrechtsverletzungen, nicht anerkannt. Das hat jetzt erstmal auf den ersten Blick nicht so viel mit Militäraktionen nach dem Völkerrecht zu tun. Zweitens hat er gesagt, geopolitische Überlegungen, da können ja die Amerikaner verstehen, weil die Russen und Chinesen dort aktiv sind. Das ist jetzt auch nicht primär völkerrechtlich relevant. Deswegen hätte ich ganz gerne nochmal gefragt, warum die Bundesregierung, vertreten durch zwei Juristen, nämlich den Bundeskanzler und den Außenminister, nicht zu dem Schluss gekommen sind, wie einige andere Staats- und Regierungschefs, dass zumindest das Völkerrecht verletzt wurde durch die Amerikaner, weil ich nicht wüsste, nach welchen Paragraphen eine militärische Intervention und die Gefangennahme oder wie immer man das nennen will, eines Präsidenten und außer Landes bringen, abgedeckt worden sei. Also warum scheut die Bundesregierung bei aller Komplexität der gesamtgerechtlichen Beurteilung hier die Kritik, dass hier Völkerrecht verletzt wurde?
Herr Rinke, um Ihre Worte aufzugreifen, die Bundesregierung scheut nichts. Ich habe gerade versucht, so wie es der Bundeskanzler auch gestern intoniert hat, noch einmal zu erläutern, warum die Lage nicht so einfach ist und auch nicht so eindimensional und aus einem sozusagen einem Sachgebiet besteht. Die völkerrechtliche Beurteilung ist ein Teil einer Gesamtbetrachtung, die man anstellen muss. Und das macht die Komplexität aus, die eben einfach etwas Zeit braucht, bis man diese Stränge sozusagen alle betrachtet hat. Und wie gesagt, wir sind jetzt wenige Stunden nach den Ereignissen. Der nächste Step ist heute Nachmittag die Tagung des UN-Sicherheitsrates. Und ich denke, da werden auch eine Reihe von Fragen, die hier jetzt aufgerufen sind und die im Raum stehen, bearbeitet werden.
Frau Teschau?
Ich habe ja schon, das haben Sie selbst getan, auf das ausführliche Interview des Außenministers hingewiesen. Und ich möchte vielleicht einfach nur eine Passage, die noch mal kondensiert, was der Bundeskanzler und der Außenminister gesagt haben, vortragen. Ich erwarte, dass die Vereinigten Staaten von Amerika die internationale Rechtslage nicht nur beachten, sondern uns und allen anderen auch darlegen, auf welcher Grundlage das bezieht sich natürlich auf die Frage, den Fragekontext und die Ereignisse des Wochenendes, geschehen ist. Aber ich finde auch, alle anderen Aspekte gehören zur Gesamtbewertung dazu. Insofern ist es ziemlich klar, der Außenminister hat von einer Gesamtwürdigung gesprochen, die notwendig ist. Und das ist nochmal in diesem Interview nachzulesen.
Darf ich kurz nachfragen? Ich habe ja gerade nicht nach der Gesamtbewertung gefragt, sondern nur nach dem einen Aspekt, nämlich völkerrechtliche Beurteilung. Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass nachdem die Amerikaner im Sicherheitsrat gesagt haben, warum sie und auf welcher Grundlage sie eingegriffen haben, die Bundesregierung dann zu einem Urteil kommt, ob das völkerrechtswidrig war oder nicht? Richtig?
Herr Rinke, so habe ich das auch nicht formuliert. Ich habe darauf verwiesen, dass heute Nachmittag der UN-Sicherheitsrat zusammenkommt. Alle weiteren Schritte sozusagen werden dann getan, wenn sie, und auch von uns dann, wenn sie anstehen. Ich kann nur, oder andersrum, ich verstehe, dass das Interesse, wir leben in einer Welt, in der sehr schnell, nachdem Dinge stattfinden, Beurteilungen erwartet werden, und die Welt ist nur nicht so einfach, dass solche Dinge immer so schnell gehen. Und das ist eben Politik. Und dafür, das umschreibt der Bundeskanzler mit dem Begriff Komplexität und der Außenminister ganz genauso. Und das geht einfach dann nicht immer so schnell und nicht so eindimensional, wie man sich das vielleicht manchmal wünschen würde.
Frau Klein, bitte.
Frau Jeckels,
ja.
Warum ist es denn bei bestimmten Akteuren komplex? Warum sagt man bei bestimmten Akteuren, da gibt es ganz viele verschiedene Abwägungen, politische, geopolitische? Aber bei den USA ist es jetzt nicht komplex. Ich meine, bei Russland würden Sie ja auch nicht aufführen, dass es da geopolitische Interessen gibt, die da auch noch eine Rolle spielen könnten. Warum machen Sie das jetzt hier?
Weil wir jetzt über diesen Sachverhalt hier debattieren und Fragen an uns gestellt werden. Ich kann ganz grundsätzlich sagen, die Welt ist komplex. Und dem unterliegen dann auch Fragen, die ja, in anderen Zusammenhängen. Aber jetzt geht es um diese Frage. Und deshalb beschäftigen wir uns hier jetzt, der Bundeskanzler, der Bundesaußenminister und stellvertretend gerade hier Frau Deschauer und ich, genau mit den Fragen, die Sie an uns stellen. Und versuchen dafür zu werben, deutlich zu machen, dass die Dinge eben, auch wenn es wünschenswert wäre, nicht so einfach sind.
Dass die Welt komplex ist, würde ich jetzt mal als Binse bezeichnen. Sie sagen, die Bundesregierung scheut sich nicht vor einer völkerrechtlichen Bewertung. Dann frage ich Sie jetzt noch mal ganz klar. War dieser Akt völkerrechtswidrig oder nicht? So wie es eigentlich alle Völkerrechtler gerade ganz klar benennen.
Frau Jeckels, da verweise ich gerne auf das, was der Bundeskanzler gestern gesagt hat. Zitat, die rechtliche Einordnung des US-Einsatzes ist komplex. Dazu nehmen wir uns Zeit. Maßstab bleibt das Völkerrecht. Punkt.
Dann habe ich Frau Lindner gesehen.
Ja, herzlichen Dank. Ähnlicher Aspekt auch zum Völkerrecht. Wenn man den Rahmen jetzt noch ein bisschen größer zieht und zum Beispiel an die Einladung von des israelischen Premiers Netanyahu denkt, die Herr Merz Anfang 2025 aussprechen wollte, wo es ja auch schon Zweifel daran ging, wie sehr das Völkerrecht respektiert wird. Sehen Sie hier einen größeren Rahmen? Sehen Sie hier auch berechtigte Zweifel an der Haltung der Bundesregierung in dieser Frage?
Frau Lindner, es wird Sie nicht überraschen, dass ich mich nicht daran beteilige, Parallelitäten zwischen Dingen aufzumachen oder Dinge miteinander in irgendeiner Form zu vergleichen. Die Sachverhalte stehen einzeln für sich und werden als solche auch einzeln für sich beurteilt.
Dann der Kollege davor, in der Reihe davor.
Geier vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Fließt denn in die Bewertung, die Sie jetzt mit der gebotenen Zeit vornehmen, ob das völkerrechtswidrig war oder nicht, auch die Frage ein, wie wohl die US-Regierung, wie Donald Trump, auf eine solche Bewertung reagieren? Und worauf stellen Sie sich da ein, wenn die Bundesregierung zum Schluss kommt, das war ein völkerrechtswidriger Akt? Ja, was sind da Ihre Überlegungen, die da einfließen, wie die USA reagieren könnten?
Da sind ziemlich viele, was wäre, wenn und...
Ich stelle mal eine Ja-Nein-Frage. Fließt in Ihre Bewertung ein, wie die USA auf Ihre Beurteilung reagieren?
Auch das ist eine hypothetische Frage sozusagen, die sich...
Also fließt in Ihre Bewertung ein. Sie haben ja ganz viele Sachen genannt, die einfließen. Fließt auch ein, wie Donald Trump reagiert?
Ich habe Ihnen gerade versucht zu skizzieren, was die Komplexität dieser Situation ausmacht. Und ich glaube, ich habe das umfassend dargestellt.
Dann Herr Lohse, bitte.
Entschuldigung,
das war das falsche Mikro.
Okay, jetzt ist das richtig. Jetzt ist wohl Frage an Herrn Hille, vielleicht auch ans Finanzministerium. Der Finanzminister und Vizekanzler hat sich ja erkennbar anders und kritischer zu den Vorgängen in Venezuela geäußert. Ist das ein abgestimmtes Verfahren? Haben die beiden sich vorher abgesprochen, Kanzler und Finanzminister, zu ihren Äußerungen zu dem Thema? Oder gibt es da einen echten Dissens?
Herr Lohse, ich würde da gleich ganz am Anfang sozusagen ansetzen und die Frage stellen, wo nehmen Sie denn da einen großen Unterschied wahr? Sowohl der Bundeskanzler wie auch der Vizekanzler, Bundesfinanzminister, betonen die Rolle des Völkerrechts, so nennt es der Bundeskanzler, und das internationale Recht, so nennt es der Finanzminister. Also da sehe ich auch bei größtmöglicher semantischer Feinfühligkeit ehrlicherweise keinen Unterschied. Und genau so ist es. Da gibt es keine unterschiedliche Beurteilung des Sachverhaltes.
Nur, dass der Finanzminister den Vorgang deutlich kritischer bewertet, als der Bundeskanzler es zumindest öffentlich bisher getan hat. auch wenn beide sich aufs Völkerrecht und das internationale Recht berufen.
Also, ich habe Ihnen gerade oder aus meiner Sicht auf die beiden entscheidenden Punkte hingewiesen. Beide sprechen vom Völkerrecht, internationalen Recht. Alles andere, welche Schlussfolgerungen oder welche Interpretationen Sie dann anlegen, ist natürlich Ihnen überlassen. Aber das ist der aus meiner Sicht zentrale Punkt. Und da gibt es keinen Unterschied zwischen dem Bundeskanzler und dem Bundesfinanzminister.
Bitte um Verständnis, ich habe noch zahlreiche Wortmeldungen hier auf dem Zettel, deswegen müssen wir da jetzt erstmal weitermachen. Frau Kollegin, bitteschön. Sekunde, jetzt.
Die Frage, ob Sie sich abgestimmt haben, war noch nicht beantwortet.
Es gab Kontakte zwischen den Häusern, ja.
Dann Frau Kollegin, bitte.
Sabina Morde von der Taz. Herr Hilde, ich habe noch mal eine Nachfrage dazu. Sie haben am Anfang gesagt, insgesamt sei es komplex. Dann auf Nachfragen gesagt, es sei mit Blick auf das Völkerrecht komplex. Jetzt sagen ja zahlreiche Völkerrechtler, die sich in den letzten Tagen geäußert haben, das sei völkerrechtlich gar nicht komplex, sondern es sei ganz klar ein Verstoß gegen das Gewaltverbot der UN-Charta. Was ist denn daran völkerrechtlich komplex aus Sicht der Bundesregierung?
Ich habe Frau Amorde gesagt, versucht darzustellen, dass die Gesamtlage komplex ist und habe verschiedene Facetten dieser Gesamtlage aufgemacht, von der eine wichtige natürlich das Völkerrecht ist, aber nicht die einzige.
Das heißt, völkerrechtlich ist es auch aus Sicht der Bundesregierung nicht komplex?
Nochmal, ich habe großes Verständnis für Ihr Interesse und Ihre Versuche, mehr aus mir, aus uns rauszukriegen. Sehen Sie es mir nach, dass ich diesem Wunsch nicht nachgeben werde. Die Lage ist komplex, das hat der Bundeskanzler gestern gesagt, das habe ich jetzt heute hier noch einmal gesagt und in tiefere sozusagen Seminare im Völkerrecht sehen Sie es uns nach, steigen wir hier jetzt nicht ein.
Herr Kollege.
Danke, Fabian Busch von web.de und GMX. Nochmal zum Thema Komplex. Es gibt ja auch konkrete Drohungen von Herrn Trump gegen die Regierung in Kolumbien mit ähnlichen Argumenten wie gegen Venezuela. Wie komplex wäre denn der Fall?
Herr Busch, schon am Gebrauch des Wortes wäre, sehen Sie, dass es sich um eine hypothetische Frage handelt. Und Sie wissen, wie wir mit hypothetischen Fragen hier umgehen.
Frau Kollegin.
Ana Plasencia, Deutsche Welle Lateinamerika. Ist die Bundesregierung in Kontakt mit anderen Ländern, wie zum Beispiel in Kolumbien, Frau Deschauer vielleicht, nach dem, was passiert ist?
Davon kann ich jetzt in dem Moment gerade nicht berichten. Das mache ich gerne, wenn ich was dazu beizutragen habe. Aber im Grundsatz können Sie davon ausgehen, dass das Auswärtige Amt, der Außenminister, einen regelmäßigen Kontakt mit den verschiedenen Staaten und Außenministerkollegen dieser Welt ist, mit denen wir natürlich auch diplomatische Beziehungen unterhalten. Aber ich habe jetzt keinen konkreten Beitrag zu Ihrer Frage zu liefern. Wenn ich das kann, dann tue ich das gerne.
Herr Hille, ich muss das leider noch mal versuchen.
Völlig okay.
Danke. Alle, auch die USA, müssen das Völkerrecht achten, hat der Bundeskanzler gesagt, der Jurist Friedrich Merz hat mein Kollege schon gesagt, Maßstab bleibt das Völkerrecht. So, ich weiß nicht, wie komplex eine Situation sein kann, wenn man eine gewaltsame Festnahme inklusive Bombardierung mit Todesopfern hat und man eine ganz direkte Frage und bitte mit einer ganz direkten antwortet, ist das für die Bundesregierung kein Völkerrechtsbruch? Grundsätzlich.
Und ich kann es wieder mit den Worten des Bundeskanzlers beantworten. Die rechtliche Einordnung des US-Einsatzes ist komplex.
Danke.
Herr Kollege.
Ja, Jasper Benning, Politico. Sie haben sich gerade schon kurz geäußert zum Thema Grönland. Nochmal die Nachfrage, als wie unmittelbar betrachten Sie die Gefahr für eine Intervention in Grönland nach den Äußerungen von Herrn Trump von gestern Abend?
Ich habe hier gerade die Position insgesamt zu Grönland für die Bundesregierung noch einmal unterstrichen, kann das gerne noch einmal tun. Aber das ist das, was ich zum jetzigen Zeitpunkt zu dem Sachverhalt hier deutlich machen möchte.
Herr Kollege?
Danke. Matthias Reiche, MDR-Büro Berlin. Eine Frage ans Außenamt. Wie viele deutsche Staatsbürger sitzen derzeit in venezolanischen Haftanstalten? Und eine Frage an Herrn Hille. Hat die Bundesregierung Zweifel an der Aussage von Donald Trump, dass ein sehr wichtiges Motiv dieses drastischen Alleingangs geopolitische Erwägungen sind, beziehungsweise Zugriff zu bekommen auf Ressourcen Venezuelas, vor allem Öl?
Ich gehe direkt auf die erste Frage einmal ein, stelle voran den Hinweis, dass Sie wissen, dass wir zu konsularischen Einzelfällen uns nicht äußern. Und deswegen gehe ich jetzt einmal, weil ich Ihnen doch ein ganz kleines bisschen etwas sagen möchte, unter drei.
Kunde, dann machen wir das. Und wir sind jetzt auch mit dem Thema Venezuela, zumindest von der Erstfragerliste, einigermaßen. Herr Reiche.
Hat ja noch die Frage an Herrn Hille gehabt, ob die Bundesregierung Zweifel an der Aussage von Donald Trump hat, dass seine Hauptmotivation geopolitische Interessen, vor allem der Zugriff auf Ressourcen sind.
Ich habe versucht, Ihnen hier anhand verschiedener Bausteine sozusagen, aus denen sich das Gesamtbild zusammensetzt, deutlich zu machen, warum die Lage nicht so einfach ist und wir davon sprechen, dass es eine komplexe Fragestellung ist, die es zu beantworten gilt. Das ist alles, was ich in diesem Zusammenhang zu sagen habe. In der Mitte gibt es noch eine.
Ja, ich würde aber vorschlagen, dass wir das Thema Venezuela jetzt erstmal abschließen.
Absolut, Sie sind die Chefin.
Und mit Blick auf die Uhr und die Themenliste weiß ich ja, was alles noch kommt.
Darf ich noch einen Termin nachreichen, den ich gerade wegen der Vielzahl der Punkte, die ich auf dem Zettel hatte, vergessen habe. Nämlich am Freitag, wir sind nochmal bei den Terminen des Bundeskanzlers, am Freitag, dem 9. Januar, wird der Bundeskanzler am Neujahrsempfang des Bundespräsidenten im Schloss Bellevue teilnehmen, und zwar um 11 Uhr. Sehen Sie es mir nach, dass ich das gerade bei all den Themen überblättert habe.
Dann kommen wir zum Themenkomplex Stromausfall in Berlin. Herr Kollege, dazu?
Ja, Felix Hußmann, Redaktionsnetzwerk Deutschland. Einmal die Frage ans BMVG. Können Sie schon sagen, inwiefern die Bundeswehr im Bevölkerungsschutz in Berlin aushelfen kann, ob die rechtlichen Voraussetzungen dafür gegeben sind? Genau, und auch an das BMI, inwiefern das Land Berlin von Seite des Bundes noch weiter unterstützt wird. Herr Hiller hatte jetzt lediglich das THW genannt.
Beispielsweise hatte ich das THW genannt.
Ja, ich starte gerne. Die Bundeswehr ist bereit, sofort zu helfen, wenn sie gebraucht wird. Sie wissen aber, dass unsere Hilfe natürlich immer unter dem Prinzip der Subsidiarität steht. Das heißt, wir können hier nur zum Einsatz kommen, wenn andere Mittel nicht zur Verfügung stehen und hier ein entsprechender Antrag vorliegt. Hier arbeiten wir auch jetzt in diesem Fall sehr eng mit den zuständigen Behörden zusammen, um schnell und effektiv Hilfe leisten zu können. Was heißt das? Das heißt zum Beispiel, dass es Vorabprüfungen gibt. Das heißt, wir nicht erst auf einen formellen Antrag warten, bis geprüft wird, ob wir den quasi umsetzen könnten. Und vor diesem Hintergrund kann ich Ihnen mitteilen, dass heute ein solcher Hilfeleistungsantrag des Landes Berlins im operativen Führungskommando der Bundeswehr eingegangen ist. Gegenstand dieses Antrags ist die Bereitstellung von Dieselkraftstoff samt eines entsprechenden Tankfahrzeuges sowie Personal, um hier also die entsprechende Notstromaggregate in Betrieb zu halten. Dabei steht insbesondere im Fokus die Versorgung von Pflegeeinrichtungen und das operative Führungskommando ist da bereits in der Umsetzung, um sozusagen schnellstmöglich diese Hilfe dann also auch da zur Wirkung kommen zu lassen, wo sie gebraucht wird. Damit zeigen wir, dass wir ein verlässlicher Partner sind und wir gehen auch davon aus, dass uns noch weitere Hilfsanträge erreichen könnten. Aber auch das bleibt natürlich dann hier hypothetisch, sodass ich Ihnen dazu nichts sagen kann. Aber dieser Antrag liegt vor und mit diesem Umfang werden wir dann auch unterstützen.
Genau, ich kann gerne ergänzen. Es ist richtig, das Technische Hilfswerk unterstützt bereits. Das ist eine der originären Aufgaben des Technischen Hilfswerks. Deshalb liegt es sehr nahe. Die haben sehr früh auch angefangen, waren sofort vor Ort. Die sind ja auch sehr breit in der Fläche mit ihren Ortsverbänden vertreten. Ich kann Ihnen berichten, dass aktuell 120 Helferinnen und Helfer aus insgesamt 19 Ortsverbänden vor Ort im Einsatz sind. Es gibt weitere Kräfte, die vor Ort in sogenannten Bereitstellungsraum vorgehalten werden. Das klingt jetzt etwas behördlich-technisch. Das bedeutet schlicht, die sind vor Ort, sind da, die sind aus den Bereichen Notversorgung, Notinstandsetzung, Elektroversorgung. Und die halten sich eben jetzt schon dort auf, werden dort auch versorgt, damit die dann schnell da sein können, wo sie gebraucht werden. Die aktuellen Einsatzaufgaben, die das THW bereits erledigt, ist der Betrieb von insgesamt 9 Notrufannahmestellen im sogenannten Gefahrenbereich. Dort kann die betroffene Bevölkerung Notrufe absetzen, aber auch Hilfe und Informationen bekommen. Die Kolleginnen und Kollegen vor Ort erkunden, bauen auf und betreiben Notunterkünfte und Stromversorgung. Das THW hat bis jetzt, also bis heute Morgen, an 7 Einrichtungen, an Krankenhäusern, einer Tierklinik, einer Notunterbringung und Pflege- bzw. Betreuungseinrichtung eine Notstromversorgung aufgebaut. Und das THW unterstützt auch mit Kraftstofflogistik, weil Notstromaggregate funktionieren mit Kraftstoff. Und der muss auch dorthin kommen vor Ort. Weitere Ersuchen um Amtshilfe beispielsweise durch die Bundespolizei waren uns bis heute Morgen nicht bekannt, aber auch die Bundespolizei würde selbstverständlich sofort unterstützen bei Bedarf.
Dann Frau Littner.
Ja, herzlichen Dank. Auch eine Frage ans Innenministerium. Es geht um den Aspekt des Bekennerschreibens. Mich würde mal interessieren, ob Sie sich von Seiten der Bundesregierung schon damit auseinandergesetzt haben, ob Sie dieses Bekennerschreiben als authentisch betrachten, auch bezugnehmend unter anderem auf Äußerungen in den sozialen Medien, wo verschiedene Namen falsch geschrieben wurden in diesem Bekennerschreiben etc., wo verschiedene Formulierungen auch zum Beispiel als nicht originär deutsch angesehen wurden. Haben Sie dieses Schreiben schon mal einer Analyse unterzogen?
Die Analyse des Schreibens, des Bekennerschreibens, läuft aktuell durch das Bundesamt für Verfassungsschutz. Die ist noch nicht abgeschlossen, deshalb kann ich Ihnen hierzu abschließend nichts mitteilen im Moment.
Dann Herr Fechtner, bitte.
Ja, die Frage auch ans BMI. Wie soll denn verhindert werden, dass die Aktion Nachahmer findet und wird das Kritis-Dach-Gesetz nochmal nachgeschärft?
Naja, das sind so grundsätzliche Fragen, immer wenn etwas passiert. Es gab ja bereits einen relativ ähnlichen Fall im Berliner Südosten im September letzten Jahres. Die Behörden haben das sehr genau im Blick und beobachten auch die entsprechenden Szenen und verschiedenen Bedrohungslagen, denen wir uns entgegensehen. Dazu äußern wir uns ja auch immer wieder aus den verschiedenen Richtungen. Und die Ermittlungen zu diesem konkreten Fall laufen im Moment noch. Das wird Ihnen allen klar sein. Auch das ist jetzt einfach erst vor kurzem passiert. Die Ermittlungen werden durch die Berliner Behörden geführt. Und ich bin mir sehr sicher, dass auch die Berliner Behörden in alle Richtungen ermitteln in diesem Fall. Zum Schutz kritischer Infrastrukturen, wozu ja auch die Energieversorgung gehört, wissen Sie, dass im Wesentlichen die Betreiber zunächst zuständig sind für den Schutz.
Herr Rusch?
Ja, Erik Rusch, Epoch Times. Die Frage richtet sich an Herr Helle und auch ans BMI. Die als linksextreme und anarchistisch eingeordnete Vulkan-Gruppe, die sich zum Brandanschlag bekennt, verübt seit 2011 immer wieder Brandanschläge in Berlin und Brandenburg auf Kabelschächte, Funkmasten, Datenleitungen. Ihr Ziel, sagt sie ja selber, seien reiche Menschen und die fossile Energiewirtschaft soll bekämpft werden. Sie beschreibt den Anschlag als gemeinwohlorientierte Aktion, die gesellschaftlich sinnvoll ist. Wie ernst nimmt die Bundesregierung diese Brandanschläge? Welche Lehren zieht sie daraus? Und warum, an Frau Koch gerichtet, ist man der Gruppe bisher noch nicht habhaft geworden?
Herr Rusch, ich kann da nur ganz kurz noch mal das betonen, was ich eingangs schon gesagt habe. Die Bundesregierung verurteilt den Brandanschlag auf das Schärfste. Solcher Anschlag auf unsere Strominfrastruktur ist da eine schwere Straftat, die durch nichts zu rechtfertigen ist. Die Täter haben die Gefährdung von Menschen, insbesondere Krankenhauspatienten, Älteren und Familien mit kleinen Kindern in Kauf genommen. Die Umstände und Hintergründe dieser Tat müssen jetzt umfassend ermittelt werden, damit die Täter voll zur Verantwortung gezogen werden können.
Genau, also einmal vorneweg, was Ihre Kollegin auch gefragt hat und was ich versucht habe, sehr deutlich zu sagen, die Authentizität des Bekennerschreibens ist bislang aus unserer Sicht nicht abschließend geklärt. Also das mal vorneweg gestellt, und das sollte man bei allen Bewertungen mit berücksichtigen. Wir beobachten in der Tat vermehrt Angriffe gegen kritische Infrastrukturen, und insbesondere Brandstiftungen gehören generell zum Repertoire der linksextremistischen Szene. Wir sehen auch, dass zuletzt die Qualität der Angriffe angestiegen ist und sich eben auch gegen Einrichtungen der Stromversorgung richtet, was ich ja vorhin auch schon erwähnt hatte im Berliner Südosten im September letzten Jahres. Daher ist zunächst eine linksextremistische Motivation naheliegend, aber wie gesagt, die Ermittlungen laufen und es ist nicht abschließend geklärt, und wir sollten auch die Ermittlungen abwarten, die Ergebnisse. Zu Ihren Fragen, was tut die Bundesregierung? Also ich denke, wir haben in den letzten Monaten und Jahren sehr sichtbar wichtige Erfolge erzielt, zuletzt auch bei der Festnahme und mehrere gewaltbereiter Mitglieder des Netzwerks Antifa Ost, wodurch auch diese Gruppierung geschwächt werden konnte. Ich meine, bei der Vulkangruppe laufen aktuell, jetzt räubere ich ein bisschen in der Zuständigkeit der Kollegin, mehrere GBA-Verfahren. Also es ist keineswegs so, dass die Bundesregierung das nicht sieht und auch nichts unternimmt.
Kann der Kollege da noch was?
Sekunde, welche Kollegin? Okay.
Ja, sobald es um Verfahren des Generalbundesanwalts geht, muss ich Sie bitten, sich einmal direkt an die Pressestelle dort zu wenden. Da kann ich jetzt hier an dieser Stelle nichts zu sagen. Aber im konkreten hier angesprochenen Fall des Stromausfalls in Berlin beobachtet der Generalbundesanwalt die Lage, hat die Ermittlungen aber bisher nicht übernommen. Also.
Warum nicht?
Wie bitte?
Warum nicht? Also, ist ja hat ja ein überregionales Ereignis im Prinzip von seiner Schwere her.
Der Generalbundesanwalt prüft immer selber, in welchen Fällen er die Lage übernimmt, und derzeit wird ja der Sachverhalt noch aufgeklärt, und insofern beobachtet er die Lage, aber entscheidet dann selbstständig, wann er übernimmt.
Herr Rath.
Ja, nochmal zurück auf die Aussage, die Authentizität des Bekennerschreibens ist noch nicht abschließend geklärt. Für wie groß schätzen Sie denn die Möglichkeit ein, dass da ein staatlicher Akteur dahinter stehen könnte?
Also das fällt in die häufig von Herrn Hille heute schon angesprochenen hypothetischen Fragen. Wir äußern uns dann, wenn das abschließend geklärt ist.
Dann Frau Gerhäuser, Sie müssten sich irgendwie...
Das hat sich erledigt.
Das hat sich erledigt, ja, ja. Wunderbar. Dann Herr Kollege, bitteschön.
Ja, danke, Jonathan Backroff von The Pioneer. Frau Cox, Sie hatten das THW schon angesprochen und die Notstromversorgung. Ist denn das THW damit jetzt ausgelastet in den Kapazitäten, die es bereitstellen kann bei Notstromaggregaten? Und es wurden ja auch Notstromaggregate an die Ukraine geliefert. Können Sie sagen, ob die jetzt fehlen? Also könnte man mehr Stromversorgung herstellen, wenn man die nicht geliefert hätte?
Nein. Also Sie können davon ausgehen, dass bei allen Lieferungen an die wir geben, allem, was wir geben, immer auch berücksichtigt wird, dass genug hier bleibt, um die hiesige Bevölkerung, die hier vor Ort ist, im Notfall, und das ist ein solcher Notfall, zu versorgen. Es sind auch lange noch nicht alle Kräfte ausgeschöpft. Wie Sie wissen, arbeitet das Technische Hilfswerk mit sehr vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern. Die Berliner Ortsverbände zum Beispiel sind in Bereitschaft versetzt. Das heißt, die Kolleginnen und Kollegen dort wissen, sie können sehr kurzfristig in den Einsatz gerufen werden. Und das sind jetzt nur die Landesverbände und Ortsverbände im Nahbereich. Da gibt es sicherlich auch noch weitere aus ganz Deutschland, die gerne bereit wären zu helfen. Und auch die Notstromaggregate reichen aus.
Dann hätte ich noch eine Nachfrage ans Wirtschafts- und Energieministerium, wenn ich darf. Eigentlich gilt im Stromnetz ja das Prinzip, dass wenn eine Leitung ausfällt, dann sozusagen eine andere anspringt, also Redundanz. Wurde das aus Ihrer Sicht in dem Fall jetzt nicht eingehalten?
Da bitte ich um Verständnis, dass ich jetzt zu den Einzelheiten der Netztopologie vor Ort mich von dieser Stelle nicht äußern kann. Das muss dann der Netzbetreiber beantworten und die lokalen Behörden.
Dann habe ich Herrn Eckstein auf meiner Liste.
Ich würde zu einem anderen Thema fragen wollen.
Zum anderen Thema. Dann kann Frau Kock was ergänzen.
Also ich kann noch ganz kurz ergänzen, das hat mir ein Kollege gerade geschickt. Die Notstromaggregate für die Ukraine wurden extra angeschafft.
Dann Herr Steiner.
Ja, ich freue mich schon sehr auf die Antworten, die ich dazu vielleicht bekommen mag. Wenn ich das richtig verstanden habe, das BMWE will sich jetzt nicht dazu äußern, dass es nur eine einseitige Anbindung über eine Kabelbrücke quasi gab. Habe ich das gerade richtig verstanden? Also das Thema Redundanz und Resilienz liegt heute nicht mehr beim BMWE?
Ich habe nicht gesagt, dass das Thema Redundanz und Resilienz nicht bei uns liegt, sondern dass ich die Netztopologie vor Ort von dieser Stelle nicht bewerte, schon allein deswegen, weil ich sie nicht kenne. Es ist natürlich richtig, wir brauchen ein resilientes Energiesystem und dafür sind Redundanzen und N-1-Kapazitäten dringend erforderlich. Aber ich werde nicht jetzt hier irgendwie mich dazu äußern, wie in Berlin, wie in diesem Fall jetzt das eingehalten wurde oder nicht eingehalten wurde.
Dann ziehe ich, glaube ich, die Frage ein bisschen größer und richte sie einfach an Herrn Hille an der Stelle. Das ist ja offensichtlich eine Restante aus der Zeit Westberlins als Inselbetrieb, dass diese Anbindung so aufgebaut wurde, wie sie aufgebaut wurde und keine Zweitleitung Richtung Brandenburg beispielsweise verlegt wurde in der Zwischenzeit in den vergangenen 37 Jahren. Da würde ich dann doch gerne wissen, für die Bundesregierung insgesamt, sind wir mit dieser Art von Infrastruktur, so wie sie momentan aufgestellt ist, in Zeiten der Zeitenwende denn adäquat unterwegs?
Herr Steiner, es freut mich, was Sie mir alles zutrauen, beantworten zu können. Ich bin aber kein Netzexperte und möchte auch darauf hinweisen, dass wir hier, es handelt sich um einen natürlich dramatischen Sachverhalt, hier aber in Berlin. Und wir haben in Deutschland ein föderales System aus Kommunen, Land und Bund. Und all diese Fragen, Frau Dr. Kock hat gerade schon darauf hingewiesen, was Zuständigkeit jenseits der föderalen Ebenen auch in diesen Fragen der Netzbetreiber sind, sodass der Bund in all diesen Fragen derzeit jetzt keine Rolle hat. Richten Sie diese Fragen bitte in Berlin an die zuständigen Stellen oder auch an den Betreiber, der diese Details im Netz sicherlich besser beantworten kann, als das die Bundesregierung von dieser Stelle vermag.
Herr Jessen.
Noch einmal an Frau Kock zur Frage möglicher Kapazitätsengpässe. Diese These kommt ja aus dem Inneren des THW, dass wegen THW-Hilfeleistungen auch in anderen Nationen eben in Deutschland Engpässe bestehen. Ich verstehe Sie richtig, dass Sie sagen, das sind, wie man so sagt, Latrinenparolen. Es bestehen keinerlei Engpässe. Sämtliche Anforderungen technisch und in Manpower können voll und ganz erfüllt werden. Ist das richtig so?
Also das ist jetzt sehr sehr, sehr, sehr global ausgedrückt von Ihnen. Ich habe gesagt, es bestehen genug Notstromaggregate, um dort zu unterstützen, vor Ort jetzt. Die Notstromaggregate, die an die Ukraine geliefert wurden, wurden extra für diese Lieferungen angeschafft und nicht aus dem Bestand des THW genommen. Und THW-Kräfte können bundesweit zusammengezogen werden. Das geht dann immer danach, wer kann, aber es sind sicherlich genug THWler in Deutschland, die gerne bereit sind zu helfen hier in Berlin.
Es gibt also keine Hilfsanforderung oder Erwägung an das THW, die wegen Hilfeleistung in anderen Nationen, an anderen Orten nicht erfüllt werden könnten. Ist das richtig?
Das ist mir zumindest nicht bekannt.
Dann Frau Jeckels.
Frau Koch, Sie haben jetzt mehrfach betont, dass die Bundesregierung zu diesem Zeitpunkt noch nicht ganz sicher ist, dass das Bekennerschreiben originär von der linksradikalen Vulkangruppe stammt, wie es ja die Berliner Polizei nach meiner Wahrnehmung nach dargestellt hat. Können Sie vielleicht trotzdem noch mal darauf eingehen? Ich verstehe, dass Sie jetzt nicht vorgreifen können vor den Ergebnissen. Und trotzdem frage ich noch mal, in welche Richtung ermitteln Sie denn, wenn das bisher noch offen ist? Also ist es aus der Sicht der Bundesregierung möglich oder denkbar, dass es sich um einen Trittbrettfahrer aus dem Ausland zum Beispiel handeln könnte?
Also erstmal ermitteln tun wir überhaupt nicht. Es ermitteln die Berliner Behörden, nicht die Bundesbehörden bislang. Wir unterstützen in solchen Fällen. Das heißt, und das haben Sie ja gerade auch angesprochen, das Berliner Landeskriminalamt hat das Selbstbekennerschreiben vorerst als authentisch eingestuft. Das Bundesamt für Verfassungsschutz prüft es jetzt quasi in einem zweiten Schritt. Das sind unterschiedliche Prüfungen, unterschiedliche Dinge, die man sich anschauen kann bei so einem Schreiben, um zu einer abschließenden Bewertung zu kommen. Ist das authentisch? Passt das zu dieser Gruppierung, zu den Menschen, die wir von dieser Gruppierung kennen, oder passt es eben nicht und weist eher auf andere Akteure hin? Und genau das wird jetzt derzeit geprüft.
Und können Sie schon ungefähr sagen, wie lange so eine Prüfung dauern müsste, wann wir ungefähr damit rechnen können?
Also das geht üblicherweise relativ zügig. Es wird nicht mehrere Wochen dauern.
Herr Kollege, bitteschön.
Ja. Okay, also ein anderes Thema, ja? Oder
hatten Sie sich nicht dazu gemeldet?
Nee, ich hatte angezeigt, eigentlich anderes Thema.
Dann bleiben wir noch einen Moment beim Strom.
Genau, David Greschek, Rheinische Post. Noch eine Frage zum Schutz der kritischen Infrastruktur, wahrscheinlich ans BMI oder BMWE. Experten weisen ja darauf hin, dass spezielles Wissen für einen solchen Anschlag nicht schwer herauszufinden ist. Das kann man sich aus dem Internet relativ leicht ziehen, wo die neuralgischen Punkte der Stromversorgung liegen. Sieht die Bundesregierung die Notwendigkeit, diese Infos besser zu schützen?
Verzeihung, da habe ich zum jetzigen Zeitpunkt nichts zu vorlegen.
Also ich kann gerne allgemein ergänzen, das habe ich ja vorhin schon erwähnt, dass grundsätzlich eben die Betreiber im Wesentlichen selbst für den Schutz ihrer Anlagen zuständig sind. Das heißt, die Stromversorger sind auch für den Schutz dieser Kabel zuständig. Die Sicherheitsbehörden unterstützen aber, und zwar auch die Sicherheitsbehörden des Bundes. Wir haben ja hier auch mehrfach uns schon geäußert zu dem Kritis-Dach-Gesetz, das sich derzeit im parlamentarischen Verfahren befindet. Das soll ein einheitliches bundesgesetzliches Dach über kritische Infrastrukturen schaffen. Und dazu gehört auch der Energiesektor. Der ist ein wichtiger Kritis-Sektor und steht eben, wie wir jetzt auch wieder gesehen haben, eben besonders im Fokus von Gefährdungen und Anschlägen. Mit dem Kritis-Dach-Gesetz soll es für alle Sektoren eine Risikoanalyse geben und eine darauf folgende Risikobewertung, die dann wiederum in einen Resilienzplan bzw. Resilienzmaßnahmen münden. Und diese Maßnahmen, und das ist jetzt wahrscheinlich für Sie das eigentlich Interessante, umfassen insbesondere Maßnahmen zur Verhinderung von Störfällen und Ausfällen, Maßnahmen zur Ermöglichung der Weiterarbeit oder zur schnellen Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit.
Dann schlage ich vor, dass wir nochmal das Thema wechseln und zu dem kommen, was Herr Eckstein eben schon angesprochen hatte, nämlich die Sicherheit des Kanzlers. Frau Lacerda.
Ja, vielen Dank. Die Frage an Herrn Hele. Russlands Ex-Präsident Dmitri Medvedev hält eine Entführung von Friedrich Merz nach US-amerikanischem Vorbild für denkbar. Wie hat der Kanzler diese Drohung wahrgenommen oder eingeordnet? Und weiter an Frau Dr. Koch. Sieht das Bundesministerium des Inneren Anlass dafür, das Sicherheitskonzept rund um den Kanzler zu justieren? Danke.
Wie Sie sich vorstellen können, haben wir diese Äußerungen natürlich zur Kenntnis genommen. Sicher. Und wie Sie sich ebenfalls vorstellen können, wahrscheinlich verurteilt die Bundesregierung jegliche Form solcher Äußerungen und Drohungen auf das Schärfste.
Und hat der Kanzler vielleicht Bedenken geäußert, dass er seine Bewegungsräumliche einschränken würde oder sowas in der Art?
Wie Sie wissen, ist der Bundeskanzler gut und sicher geschützt. Das Ganze wird vom Bundeskriminalamt verantwortet mit der entsprechenden Sicherungsgruppe des BKA. Und die Kolleginnen und Kollegen gehören zu den Besten der Welt. Und ansonsten kann ich noch mal wiederholen, derartige Drohungen verurteilen wir auf das Schärfste.
Dann vielleicht war die Frage an Dr. Koch verkehrt. Seht Sie das Bundeskriminalamt eventuell dann Notwendigkeit, aufgrund dieser Drohung das Konzept rund um den Kanzler zu justieren oder zu verändern?
Also da muss ich um Verständnis bitten.
Ach so, ja, Entschuldigung, ich könnte noch einen Satz sagen, dass dem nicht so ist. Die vorhandenen Sicherheitsmaßnahmen haben sich bewährt und bieten einen anlassbezogenen und der Gefährdungslage des Bundeskanzlers angemessenen Schutz.
Herr Eckstein dazu.
Angesichts der Zeit würde ich gerne meine letzte Frage für das andere Thema aufheben.
Dann hatten wir aber noch Herrn Rusch dazu.
Ja, genau. Ein Medienbericht, also die Frage richtet sich ans BMVG und an Herrn Hille. Ein Medienbericht bezieht sich auf geleakte Teile des Operationsplan Deutschland. Demnach sollen hybride Angriffe wie Cyberoperationen und Einflusskampagnen grundsätzlich als Vorbereitung einer militärischen Konfrontation gesehen werden können und nicht mehr als Hintergrunddruck auf die innere Sicherheit. Jetzt meine Frage, sieht die Bundesregierung in den hybriden Angriffen auf Deutschland aktuell tatsächlich das Potenzial für eine militärische Konfrontation? Wer wäre dabei der potenzielle Aggressor und wie konkret sind die Vorbereitungen auf eine mögliche Konfrontation?
Also vielleicht noch einmal zur Einordnung des Operationsplans Deutschland. Wie Sie sicher wissen, geht es da um die Zusammenarbeit der Bundeswehr mit den zivilen Stellen. Und ja, der ist natürlich zu großen Teilen eingestuft, weil es natürlich das Sicherheitskonzept betrifft. Meldungen wie die, die Sie dargestellt haben, nehmen wir natürlich zur Kenntnis und sind sicherlich auch Teil der Bedrohungsanalyse. Aber ich kann jetzt hier keine weiteren Details oder neue Sicherheitsstufen in irgendeiner Weise nennen, die jetzt direkter Ausschluss eben dieser Meldung wären. Aber natürlich gehört das dazu, dass wir das beobachten. Und natürlich sehen wir auch, und das haben wir auch im vergangenen Jahr deutlich gespürt, dass hybride Angriffe ganz insgesamt oder insgesamt gesehen zunehmen. Und das ist natürlich etwas, was wir zur Kenntnis nehmen, was wir bewerten und was auch unserem Handeln zugrunde gelegt wird.
Herr Jessen dazu.
Da Sie, Herr Hille, die Medvedev-Äußerung ja ernst nehmen, gehen Sie davon aus, dass die in Absprache mit Zustimmung Putins erfolgte. In der Vergangenheit haben die beiden ja sehr eng kooperiert.
Herr Jessen, auch da der Verweis drauf. Sie wissen das, da Sie ja häufig hier zu Gast sind, wie wir mit derartigen hypothetischen Fragen umgehen. Ich bitte um Verständnis, dass das auch in diesem Fall der Fall ist. Theoretische, hypothetische Gedankenspiele, daran beteiligen wir uns nicht.
Naja, Sie nehmen die Äußerung Medvedevs als solche ja nicht als eine hypothetische Drohung nach Ihren Worten, sondern Sie nehmen sie ernst. Deswegen ist schon, finde ich, es zulässig, zu erfahren zu wollen, ob Sie davon ausgehen, dass das in Absprache mit Putin erfolgte.
Absolut, nur fürs Protokoll. Ich habe nicht gesagt, dass irgendwas nicht zulässig sei. Natürlich ist jede Frage zulässig, die Sie gerne stellen möchten. Ich habe nur auch fürs Protokoll darauf hingewiesen, dass wir die Äußerung erstens zur Kenntnis genommen haben und die Bundesregierung jegliche Form solcher Äußerungen und Drohungen aufs Schärfste verurteilt. Das waren meine Worte.
Dann Frau Jeckels noch.
Also Herr Hille, verstehe ich das richtig? Die, wie Sie selbst sagten, rein hypothetische Drohung, einen solchen Völkerrechtsbruch zu begehen und ein Staatsoberhaupt zu kidnappen, die verurteilen Sie aufs Schärfste, aber wenn das tatsächlich passiert, das verurteilen Sie dann nicht aufs Schärfste?
Ich weiß nicht, worauf Sie hinaus wollen, aber ich kann gerne noch mal sagen, was ich gerade gesagt habe, aber möchte Sie auch gerade mit Blick auf die Uhr nicht extra strapazieren.
Herr Eckstein, verraten Sie uns, welches Thema Sie machen wollen?
Ich hätte eine Frage. Eine Frage ans Innenministerium. Es gibt eine größere Unterschriftenliste, Stichwort Böllerverbot. Die ist, wenn ich es richtig weiß, vorhin übergeben worden. Können Sie vielleicht einmal aus Sicht des Innenministeriums dazu Stellung nehmen, wie Sie das bewerten und ob es dahingehend möglicherweise auch Überlegungen gibt in der Bundesregierung? Danke.
Also dazu habe ich mich, meine ich, also dazu haben wir uns in den letzten zwei Regierungspressekonferenzen schon geäußert. Die Petition wurde tatsächlich bei uns abgegeben, ich glaube um 11 Uhr. Der zuständige Fachkollege hat die entgegengenommen. Und ich habe das bereits am 29. Dezember letzten Jahres gesagt,
dass im nächsten Jahr mit den Ländern darüber beraten wird, ob im Rahmen der Veränderung der Sprengstoffverordnung Kommunen und Ländern ein Mehr an eigenen Entscheidungsmöglichkeiten eingeräumt werden kann. Dazu bedarf es einer Entscheidung im Bundesrat.
Dann Herr Rinke zu Mercosur.
Bitte zu?
Mercosur.
Ja, das gehört eigentlich alles zu dem größeren Komplex, den wir vorhin hatten, wo ich noch etliche Fragen hätte, von Grönland bis zu anderen Punkten. Aber dann frage ich zumindest genau diese Mercosur-Frage nochmal an das Wirtschaftsministerium. Wir haben ja jetzt viel von der amerikanischen Dominanz in der westlichen Hemisphäre gehört in den letzten Tagen, was der Anspruch ist. Gleichzeitig will die EU ja noch das Mercosur-Abkommen mit südamerikanischen Ländern unterzeichnen. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob das bei den Planungen bleibt, dass das nächste Woche der Fall ist, oder verschiebt man das nun mit Blick auf das amerikanische Vorgehen in Südamerika?
Mir ist keine Verschiebung bekannt. Sie kennen die grundsätzliche Unterstützung der Bundesregierung für Mercosur und wir arbeiten auf einen schnellstmöglichen Abschluss der Verhandlungen bzw. eine Unterzeichnung des Abkommens hin.
Und steht der Termin kommende Woche?
Dem kann ich jetzt nicht vorgreifen.
Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013 nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
Dann Frau Lacerda dazu.
Ja, Herr Rinke ist mir zuvor gekommen.
Okay. Dann würde ich vorschlagen, dass wir ganz schnell noch mal auf das Thema Iran gucken. Frau Gehrhaser, bitte schön.
Ja, sehr gerne. Da würde ich Frau Deschauer um Aufmerksamkeit bitten. Und zwar gibt es ja jetzt seit einigen Tagen verschärfte Proteste im Iran. Es soll auch Tote geben, unterschiedliche Anzahl von Toten. Wie wird das im Auswärtigen Amt beobachtet und bewertet?
Ja, Sie beobachten das genau, die aktuellen Proteste in Iran, sehr aufmerksam. Es gibt ja Berichte, wie Sie sagen, über exzessive Gewaltanwendungen gegenüber Demonstranten. Das nehmen wir sehr ernst. Und so wie wir das von allen Vertragsstaaten des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte tun, erwarten wir von Iran sehr klar, die darin verbrieften Rechte wie Demonstrations- und Versammlungsfreiheit zu gewährleisten. Und wenn mich nicht alles täuscht, hat sich auch der Europäische Auswärtige Dienst in Gestalt der Sprecherin dazu geäußert. Darauf möchte ich auch gerne verweisen.
Dann Herr Fechtner dazu.
Ja, ich würde auch nur kurz dazu noch nachfragen, wie schätzen Sie denn die Erfolgsaussichten der Proteste ein?
Da möchte ich gar nicht spekulieren darüber. Das steht mir auch, glaube ich, gar nicht zu. Das ist eine Beobachtung, die Sie jetzt aus der Ferne und ebenfalls ich hier anstelle, dass es da Protestbewegungen gibt, die Menschen wichtige Fragestellungen umtreibt, was ihre wirtschaftliche Versorgung angeht, aber natürlich ihre Freiheitsrechte, ihre Rechte, sich öffentlich zu versammeln und zu demonstrieren. Und das beobachten wir sehr genau und sehr sorgenvoll. Ich möchte aber nicht über mögliche weitere Entwicklungen, das kann ich, glaube ich, auch einfach nicht spekulieren.
Und die letzte Frage für heute hat Frau Sittler.
Friederike Sittler, Deutschlandfunk, zum Treffen morgen in Paris. Können Sie uns sagen, mit welchen Teilnehmern der amerikanischen Regierung Sie rechnen? Und wenn ja, hybrid oder also präsent?
Das kann ich Ihnen im Detail, sofern nicht noch was anderes hier drin steht, nicht sagen, welche Personen da auf für die anderen Staaten teilnehmen oder für die USA, kann ich Ihnen gerade nicht sagen, aber lässt sich sicherlich in Erfahrung bringen.
Reichen Sie nach?
Wenn wir was nachreichen können, reichen wir es nach.
Wunderbar. Dann sage ich danke für...
Moment. Achso. Frau Deschauer, vielleicht kann auch...
Und zwar U3.
Ja, vielen Dank.
Und sagen unter 1 auf Wiedersehen.
Vielen Dank, auf Wiedersehen. Einen guten Start ins Jahr 2026.